Hallo Stefan.
Hallo Uta.
Ja, wir sind heute schon wieder bei der zweiten Folge des Jahres 2022.
Ja, und was vielleicht nicht ganz klar geworden ist bisher, wenn man unsere Folgen gehört hat, es geht hier zwar um das allgemeine Thema Älterwerden, aber das heißt nicht, dass es um das Leben im Alter geht, ganz im Gegenteil. Es geht darum, dass man ein gutes Alter oder das Alter gut erreicht, das können wir nicht oft genug sagen. Und deshalb sprechen wir in der Tat auch schon Hörer an, die noch in den 40ern, vor allem aber die, die in den 50ern sind und die sich einfach damit befassen, was sie jetzt noch tun können, weil in diesen Jahren stellen sich eigentlich die Weichen, ob du kaputt in der Rente ankommst oder noch einigermaßen Spaß dabei haben kannst und gesund bist. Und ein wichtiger Faktor ist gerade bei, na, wahrscheinlich in den letzten 10, 15 Jahren, bevor die für manche lang erwartete, für manche auch dann schockierende Rente kommt, dass man sein Arbeitsleben entsprechend gestaltet. Weil ich glaube, das ist das, was ich gerade in den letzten Jahren immer mehr erlebt habe. Es liegt zum einen daran, dass die Arbeit sich immer mehr beschleunigt hat, aber es liegt auch sicher daran, dass man mit zunehmendem Alter da einfach auch anders arbeitet. Also der Vorteil ist, man hat mehr Erfahrung, man hat in der Regel dann auch schon den größten Teil der Karriere gemacht, ist kein Anfänger mehr. Es gibt interessantere und verantwortungsvollere Aufgaben, damit steigen aber auch die Ansprüche und die Anforderungen. Man hat selber höhere Ansprüche, man arbeitet ganz anders als junger Mensch, ist vielleicht auch seinen eigenen Fehlern da gegenüber nicht mehr so tolerant, beziehungsweise merkt diese Fehler überhaupt, wo man als jüngerer Mensch einfach gedacht hat, alles super, und sich gewundert hat, warum die Älteren einen da kritisieren. Und ein ganz wichtiger Faktor ist natürlich auch die Angst vor dem Jobverlust, die natürlich gerade den psychischen Druck deutlich erhöht. Also da, wo ich mit 30 noch sage, so, das ist mir ja alles zu doof. Wir hatten das Thema ja in der letzten Folge, als es um Resilienz ging. Da einfach auszusteigen, fällt einem nicht mehr so leicht, wenn man dann Mitte 50 ist. Und deshalb, ja, gehört zum guten Älterwerden eben auch den Spaß an der Arbeit nicht zu verlieren und mit den Arbeitsergebnissen dann auch entsprechend zufrieden zu sein. Nicht im Sinne des Chefs, es geht jetzt also hier nicht um ein Leistungsprogramm, noch besser zu arbeiten, sondern wirklich an einen Punkt zu kommen, in dem man die letzten Berufsjahre oder auch die letzten 10 Berufsjahre wirklich noch einigermaßen gut hinbekommt. Und
ja, natürlich sollte unser Bestreben auch noch sein, dass wir unsere Chefs zufriedenstellen.
Und auch die Chefinnen. Es hat sich auch in diesem Bereich in den letzten Jahren einiges geändert. Ich bin nervig heute, ne?
Ja. Dabei wollen wir das aber auf jeden Fall mit konzentrierter Arbeit wie möglich machen, weil konzentrierte Arbeit da bedeutet, dass sie einfach fokussiert ist, dass diese Arbeit dann auch entsprechend ja qualitativ hochwertig ist. Und dass sie einfach schnell auf den Punkt kommt und weiß, worum es geht. Und dazu habe ich ein mal wieder wunderbar schlaues Buch gelesen, diesmal von dem Cal Newport. Das Buch heißt Konzentriert arbeiten und der Untertitel heißt Regeln für eine Welt voller Ablenkung. Und naja, das trifft es eigentlich auch schon.
Dann mal los.
Ja, dann mal los.
Ich bin gespannt.
Also Cal Newport hat das wunderbare Wort Deep Work für sich erfunden und konzipiert. Dabei geht es dann...
Stammt das von ihm? Also ich habe das schon öfter gelesen, aber okay.
Das ist tatsächlich von ihm. Das andere Wort, das Shallow Work, der Gegensatz dazu, das ist nicht von ihm, habe ich in dem Buch rausgefunden. Im Deep Work geht es darum, dass man möglichst ohne Ablenkung sich auf etwas konzentriert, was deine Arbeit bedeutet. Die Definition von Deep Work beschreibt er folgendermaßen: Also die beruflichen Aktivitäten, die in einem Zustand ablenkungsfreier Konzentration ausgeübt werden und ihre geistigen Kapazitäten an ihre Grenze bringen. Und diese Leistung schafft einen neuen Wert, verbessert die Fähigkeiten und ist schwer zu kopieren. Das ist also die erste Definition, die er da in seinem Buch veröffentlicht. Und Cal Newport arbeitet unglaublich viel mit Beispielen, mit Erzählungen, mit, ja, er kolportiert irgendwelche Geschichten, zum Beispiel von C.G. Jung, der um einfach sowas wie Deep Work machen zu können.
C.G. Jung, Psychiater aus der Schweiz und der Begründer der analytischen Psychologie, für alle, die das jetzt nicht direkt im Kopf hatten. Ich dachte, ich ergänze das mal.
Ja, ich kann das sogar noch ein wenig erweitern, denn es ist nicht nur so, dass er als Psychologe sehr erfolgreich war, sondern er hat sich auch einen permanenten Schlagabtausch mit Freud geliefert.
Dem großen Begründer der Psychoanalyse.
Wir haben also ein paar Jahre zur gleichen Zeit an den gleichen Themen gearbeitet, hatten dann aber unterschiedliche Ansätze und die haben sich da wirklich sehr, sehr in die Wolle gekriegt. Also zuerst war, glaube ich, der Jung sogar ein Schüler von Freud, bis er sich dann von ganz vielen Theorien verabschiedet hat. Na gut, das war jetzt ein kurzer Ausflug dazu. Jung hat auf jeden Fall, um sich wirklich gut konzentrieren zu können, sich wirklich einen Turm in einen Wald gebaut und hat sich darin dann, ja.
Einen echten Turm, einen richtigen Turm.
Ferienhaus, genau. Und dann hat er irgendwann gemerkt, ich kann mich viel besser konzentrieren, wenn ich total alleine bin. Also es konnte sein, dass seine Familie durchaus mitkam zu diesem Ort, aber der Turm war ausschließlich für ihn alleine. Da hatte auch keiner einen Schlüssel, da hat er sich rein verschanzt und da war er auch grundsätzlich überhaupt nicht erreichbar. Also er hatte natürlich eine Praxis, wo ihn alle möglichen Leute überfallen konnten mit ihren Problemen. Der ist auch oft, also ich meine, gut, das war jetzt zu Zeiten, da gab es jetzt nicht unbedingt für jeden ein Telefon parat.
Es gab noch lange kein Smartphone und keinen Internetanschluss.
So ist es. Und das heißt, ja, die komplette Terminvergabe funktionierte völlig anders, denn die Leute sind dem einfach mal auf Deutsch gesagt auf die Bude gerückt. Was er dann aber auch gar nicht so schlimm fand, denn es war ja so, dass er immer wusste, ich kann mich dann irgendwann zurückziehen und kann dann wieder an meinen Schriften arbeiten und zum Beispiel auch, das sind jetzt nochmal am Rande, die Thesen des Freud ein wenig auseinander pflücken. Ja, und anhand solcher Beispiele erklärt jetzt Cal Newport nochmal, dass das einfach absolut notwendig ist. Also, dass einfach eine Zeit, in der wir uns komplett fokussieren, die uns einfach nicht umtreibt mit irgendwelchen äußeren Dingen, dass sie total wichtig ist, ja, dass wir klare Gedanken fassen können, dass wir diese Gedanken auch zu Ende kriegen und die auch noch aufs Papier bringen. So, also Cal Newport, der Autor, der beschreibt jetzt einfach grundsätzlich diese Arbeit als Wissensarbeit. Also die meisten Leute, die wir kennen, die so unterwegs sind, sind inzwischen Wissensarbeiter. Ich würde das jetzt nicht auf Wissenschaftler.
Na, ich kenne auch noch ein paar Handwerker.
Ja, obwohl die auch inzwischen nicht ohne ein zusätzliches Wissen auskommen. Denn die Handwerker, ne, sind jetzt inzwischen auch, also arbeiten häufig maschinengestützt. Die müssen sich irgendeine Buchhaltungssoftware zu Gemüte führen. Also auch da ist es so, dass zum Beispiel ein Schreiner nicht mehr nur einfach Stühle baut. So, also das hat sich wirklich alles sehr, sehr, sehr weggekoppelt. Und was jetzt in diesem Buch besonders angeprangert wird, ist einfach, dass es für uns in unserer Generation auch schon inzwischen völlig normal ist, ständig zur Verfügung zu stehen. Das heißt, die E-Mail kommt rein, die wird beantwortet. Du bist im Internet unterwegs. Das heißt, wir zwei brauchen auch tatsächlich das Internet für unsere Arbeit. Da fällt es natürlich total leicht, mal eben zwischendurch zu gucken, was sich denn auf den Social-Media-Kanälen getan hat, obwohl das völlig irrelevant ist. Es gibt dann andere Bereiche, wo zum Beispiel auch gefordert ist, dass du ständig online bist. Da ist ein Beispiel, zum Beispiel Verlagshäuser. Verlagshäuser mit Autoren und diese Autoren, das steht schon in deren Verträgen, dass diese Autoren aber auch verpflichtet sind, in den Social-Media-Kanälen unterwegs zu sein und die zu bedienen. Und das führt natürlich immer mehr zu einer wirklichen Verfransung der Arbeitsleistung.
Das heißt, Sie müssen also neben Ihrer eigentlichen schriftstellerischen Tätigkeit dann immer noch diese verschiedenen Mediakanäle befüttern und in regelmäßigen Abständen, wahrscheinlich zu festen Uhrzeiten, da noch Sachen einstellen. Das ist natürlich aber jetzt erstmal auch eine normale Arbeit. Also die mag zwar dann kleinteiliger sein, aber das ist ja noch was anderes, als wenn ich mich ständig von dann umgekehrt wieder diesen Nachrichten, die da erstellt werde, ablenken lasse.
Ja, aber du musst es ja erstmal filtern. Also wenn jetzt irgendeine Meldung reinkommt, weißt du jetzt ja noch nicht, irgendwie ist das was Wichtiges. So, also, oder.
Genau, das ist auf meiner Seite. Aber jetzt die Aufgabe, die Kanäle zu befüttern, ist jetzt erstmal normale Arbeit. Also, das sehe ich jetzt noch nicht als ein Problem der Ablenkung, nur weil es verschiedene Kanäle sind.
Ich denke doch schon. Also ne, da sehe ich durchaus einen Unterschied, denn also du denkst ja auch, du hast ja eine Tagesstruktur so und die bastelst du dir ja im besten Fall selber und sagst dir dann, ja, ich muss jetzt aber mal gucken, dass ich meine 2 Stunden an einem Artikel arbeite. Ich brauche dann noch ein bisschen was für Social Media. Ich muss mal gucken, wann denn irgendwelche wichtigen E-Mails reinkommen. Zwischendurch geht das Telefon. Irgendwann kommt noch ein Kollege rein und möchte was.
Das heißt, gemeint ist hier nicht jetzt das Befüttern der Kanäle, dass du dauernd neue Informationen über dein Buch oder den Fortgang deines Buches reinstellst, sondern dass du auf Reaktionen auf deine Werke reagierst. Also das heißt, du hast als Autor jetzt ein Buch geschrieben und irgendjemand meint darüber, sich jetzt auf Twitter, auf Instagram oder sonst wie äußern zu müssen, dann solltest du relativ schnell darauf reagieren.
Ganz genau. Ne? Und das bedeutet dann, dass du halt ständig tatsächlich auch so mit einem halben Ohr dann woanders unterwegs bist.
Das ist nicht der verträumte Beruf des Schriftstellers.
Genau, da kommen wir gleich auch nochmal hin. Also es ist zum Beispiel rausgefunden worden von McKinsey und zwar im Jahr 2012.
McKinsey ist jetzt aber nicht das Beratungsunternehmen.
Das ist doch das Beratungsunternehmen. Die haben eine Studie durchgeführt. Ja klar, es ist dann auch im Zuge der Kompensierung von Arbeit. Also McKinsey ist da durchaus prädestiniert, solche Untersuchungen zu machen. Und die haben herausgefunden, dass ein durchschnittlicher Wissensarbeiter, also ein Autor, ein Journalist, du vielleicht als Programmierer, dass die über 60% der Zeit mit elektronischer Kommunikation und Internetrecherche verbringt. Und die eigentliche Arbeit wird dabei grundsätzlich in kleine Scheibchen zerlegt. Noch wenn du von einem durchschnittlichen Tagesablauf von 8 bis 9 oder 10 Stunden ausgehst, was ja in den Bereichen durchaus üblich ist, dann kommt das schon wahrscheinlich so hin. So, und dem gegenübergestellt ist dann die Shallow Work. Ich habe dann eben auch mal geschaut, was shallow überhaupt heißt. Und das bedeutet eine seichte, oberflächliche Arbeit. Und diese seichte, oberflächliche Arbeit ist jetzt aber trotzdem bei bestimmten CEOs ja einfach völlig notwendig. So, das heißt, die bekommen irgendwelche Informationen mal eben ja entgegengeschmissen. So, jetzt ist dies passiert, das ist das passiert, Maschine X ist ausgefallen, da und da geht irgendein Unternehmen den Bach runter und ich habe mir jetzt überlegt, das und das müsste passieren, damit das wieder gerade gerückt wird. Diese Information wird ja so einem CEO einfach an die Hand gegeben. So, das heißt, der kriegt den Extrakt aus einer Deep Work Sitzung. Ne? Die haben drüber nachgedacht, haben sich das dann alles so zurechtgelegt und der CEO kann einfach mit diesen Extrakten ganz schnell, ganz leicht Entscheidungen treffen. Also das heißt, diese Shallow Work ist nicht unbedingt immer seicht. Also das fand ich, also die Vokabel an sich finde ich da ein bisschen ja verfehlt. Also die gefällt mir da nicht. Aber gut, sie wird jetzt in dem Buch benutzt. Und ja, was mir auch aufgefallen ist, das ist die Tatsache, dass ja die Generation nach uns, und jetzt komme ich nochmal auf unser Podcast-Thema, dass die Generation nach uns ja viel leichter, einfacher, selbstverständlicher mit all diesen Anforderungen umgeht. Also für die ist es völlig normal, mal eben nebenbei 3, 4 Sachen abzusetzen für irgendeinen Social-Media-Kanal oder irgendeine Frage zu beantworten. Also wenn ich da so jüngere Leute sehe, wie die mal eben irgendwas ins Handy hacken, dann denke ich, ach guck, irgendwie, die kriegen sich aber gut fokussiert.
Wobei, da stoße ich mich jetzt an den Begriff der Generation. Also es ist natürlich grundsätzlich wahrscheinlich schon richtig, dass viele Jüngere damit weitaus entspannter und souveräner umgehen. Aber ich glaube, in erster Linie ist es natürlich die Frage, wie weit du dort hineingewachsen bist. Und ich kenne viele Menschen in unserem Alter und würde mich zumindest für Teilbereiche da selber auch gar nicht ausnehmen, weil ich eben mich sehr früh mit IT, mit Internet, mit Social Media befasst habe, dass ich mit einem Teil davon genauso souverän umgehe, aber dann eben auch bei anderen teilweise völlig auf dem Schlauch stehe und das überhaupt nicht mehr kenne. Aber ich glaube, ich würde es erstmal nicht am Alter festmachen, weil das klingt auch immer so ein bisschen so, als ob einfach ab einem gewissen Alter zu dumm oder zu ungeschickt dazu wäre. Es hat einfach damit zu tun, dass du nicht einfach da reingewachsen bist. Und dann kommt natürlich noch dazu, und das erlebe ich auch, da sind wir jetzt eigentlich auch wieder bei unserem U100-Thema, dass gerade viele Menschen in der Mitte der 50er immer noch eine gewisse Verweigerungshaltung dazu haben und Computer immer noch als nicht mehr vermeidbare Werkzeuge benutzen. Die Generation davor hat sich ja zum Teil komplett gesträubt, aber man macht es halt immer noch nicht mit einer großen Begeisterung, was ich jetzt gar nicht werten will, was aber dazu führt, dass es dann auch nicht klappt.
Ja, ja, jetzt hast du da aber mehrere Sachen vermischt. Es ist so, dass sich das Lernen an sich ja inzwischen deutlich anders zeigt. Also, und das ist tatsächlich eher noch eine Generationenfrage, dass wir uns einfach in unserer Generation als Kinder, als Jugendliche aneignen mussten, was denn irgendwo steht. Wir hatten also nicht die Möglichkeit, mal eben in Google zu gucken und irgendwas 86 Mal hintereinander wieder nachzufragen. So, das heißt, ein Gedächtnis ist heutzutage gar nicht mehr in diesem Sinne so notwendig. Und ich habe jetzt auch dieses, wir gehen nicht so selbstverständlich mit all diesen Social-Media-Kanälen um. Das habe ich so überhaupt nicht gemeint, denn also wir haben es ja beide gelernt. Das ist ja nicht so, nicht ein Hexenwerk. Und ich weiß noch, für meine ersten Posts für Stream D habe ich eine Stunde gebraucht. Und jetzt hacke ich die einfach in 2,5 Minuten runter. So, also das, ne, Lernen bleibt Lernen. So. Und was es jetzt aber zur Deep Work unterscheidet, ist einfach, dass man ja einfach eine befriedigende Arbeit möchte. Und das heißt, wenn ich als Autorin oder wenn du als Programmierer, wenn wir uns am Schluss des Tages ein befriedigendes Resümee ziehen wollen, dann müssen wir etwas fertig gekriegt haben. So, das heißt, du brauchst dann irgendwie ein Stück von irgendeiner Programmierung, auf das etwas funktioniert.
Ich glaube, Programmierung ist dafür ein ganz schlechtes Beispiel. Als Programmierer wirst du nie fertig und es ist eine ewige Sisyphus-Tätigkeit. Es gibt sicher tausend andere Beispiele.
Gut, dann gehen wir einfach auf das Beispiel, ja, jetzt werde ich mal ganz frech, auf das Beispiel Zahnarzt. Also jetzt stell dir mal vor, du sitzt beim Zahnarzt und dieser Zahnarzt fängt jetzt gerade an, bei dir eine Spritze zu setzen und du wirst jetzt demnächst irgendwie durchgebohrt bis zum Umfallen. Und dann zwischendurch kommen also immer wieder irgendwelche Menschen rein, die was von diesem Zahnarzt wollen. Ab und zu geht er ans Telefon, dann bohrt er wieder ein bisschen, dann kommt er wieder zurück. Dann merkt er, das habe ich jetzt aber gar nicht richtig gemacht, weil ich habe mich gerade völlig verfaselt.
Und du fragst dich, warum er jetzt in den Schneidezahn bohrt, obwohl er dort den Backenzahn betäubt hat.
Ja, genau, weil es einfach wirklich keine hochkonzentrierte Geschichte ist. So, und das führt dann zum Beispiel dazu, dass er wahrscheinlich irgendwann seine Angestellten einfach anranzt, weil die ihn ständig stören. Die haben also schlechte Laune. Als Patient oder Patientin hast du dreimal schlechte Laune, weil das hätte jetzt viel besser und auch schneller gehen können. Und als Arzt bist du auch nicht zufrieden. Also es ist... Ne? Und das meine ich mit diesem, wir verfransen uns in Tätigkeiten. Und man muss sich einfach bei bestimmten Sachen wirklich fokussiert kriegen. Und das führt auch zu einer wirklichen Effizienz. Das heißt, wenn du es gelernt hast, dich zu konzentrieren, dich zu fokussieren, dann kann mit der Zeit der Zeitraum, den du brauchst, um zu einem Ergebnis zu kommen, immer kleiner werden. In dem Buch ist zum Beispiel auch beschrieben, dass dieser Ansatz Deep Work an sich tatsächlich ein recht neuer ist. Denn das beschreibt die Fähigkeit für jeden, der sich in einer wettbewerbsstarken Informationsgesellschaft durchsetzen will. Früher gab es kaum Veränderungen in den Jahrzehnten der Berufstätigkeit und heute gibt es aber immer mehr Wissensarbeiter und Deep Work wird zu einer Schlüsselqualifikation. Und jetzt bist du aber in diesem Bermuda-Dreieck, dass du zur Verfügung stehen musst. Es ist ja auch deine Aufgabe als Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin. Du musst ja Ansprechpartner sein. Dann wird von dir erwartet, dass du diese Kanäle bespielst und aber auch richtige, gute Arbeit leistest. Es gibt also zu Deep Work unterschiedliche Erklärungen. Zum Beispiel gibt es die neurologische Erklärung. Das heißt, eine bestimmte Tätigkeit kann man verbessern, wenn man mehr Myelin um die relevanten Neuronen entwickelt. Und das kann den korrespondierenden Schaltkreis ermöglichen, Signale müheloser und effektiver weiterzuspielen. Also wenn ihr das vorstellt, das Myelin ist notwendig, damit Signale mühelos in den unterschiedlichen Bereichen funktionieren können. Und wenn du immer wieder über Probleme nachdenkst und dich immer wieder fokussierst, dann wird dieses Myelin weiterentwickelt und du hast mehr davon und dadurch funktioniert diese Systematik immer besser in bestimmten Bereichen. Wenn du jetzt allerdings immer wieder verfranst und du bist mal hier unterwegs und da, dann bist du auch hier und da in deiner Gehirnregion unterwegs. Es ist ja was anderes, ob du über einem wichtigen Problem grübelst oder ob du jetzt überlegst, wer da hinten jetzt gerade mit der Kaffeetasse klappert. Ne? Und also für mich war das sehr, sehr durchsichtig. Ich fand das wirklich schon auch ein wirklich guter Ansatz. Und dann gibt es aber noch mehr davon. Also das hier war jetzt einfach die neurologische Erklärung. Es gibt dann aber auch noch das neurologische Argument für die Konzentration. Und bei dem neurologischen Argument für die Konzentration, das hat man folgendermaßen herausgefunden. Man hat also positiv und negativ beinhaltete Bilder einer Testgruppe gezeigt. Und diese Testgruppe war unterteilt in jüngere und ältere Leute. Und bei den jüngeren Leuten war es so, dass die bei den negativen und bei den positiven Bildern gleich reagiert haben. Also das Areal war grundsätzlich stimuliert. Bei den älteren Leuten war es so, dass die sich wirklich besser fokussiert haben und sich mehr auf die positiven Bilder einschießen konnten. So, und die hatten diese Fähigkeit entwickelt, das Negative auch mal ein bisschen auszublenden, außen vor zu lassen. Und das ist nicht nur eine Frage von jung und alt, sondern es ist auch noch eine Frage davon, wie sehr du dich konzentrierst. So, denn wenn du wirklich an einem Problem grübelst, dich da rein vertiefst, dann fallen dir Dinge einfach auch gar nicht mehr auf. Also spannend fand ich an dem Buch, dass also auch die Arbeit eines Schreiners, eines Stellmachers, irgendeines Handwerkers wirklich gleichgesetzt wird in der Konzentration mit Wissenschaftlern und mit akademisch arbeitenden Menschen. Also das hat mir sehr gefallen, weil es einfach wirklich auch eine ähnliche Qualität zum Schluss hat. Und bei den Regeln, die jetzt der Newport so erzählt, dann kann man sich erst einmal denken, ach ja, komm, irgendwie weiß ich doch. Ne? Also zum Beispiel Regel Nummer 1 ist natürlich konzentriert arbeiten. Also schaff dir ein Umfeld, wo das auch geht. Lass den Computer aus oder zumindest das Internet. Stell dir schon mal einen Kaffee dahin, auf dass du dann nicht nochmal aufspringst und den holst. Also im Prinzip weißt du das alles. Aber irgendwie schwant dir dann doch, ah ja, aber wenn es so einfach wäre, würde ich es ja so tun. Ne? Also dann könnte ich mich viel schneller wieder auf irgendwas einschießen und mich dann in eine Sache vertiefen. So einfach ist die Lage dann aber leider doch nicht.
Ja, das ist so das Gefühl, das mich generell bei solchen Büchern immer beschleicht. Also es klingt dann immer erstmal in sich alles sehr schlüssig. Ich sehe mich dann aber spätestens am Arbeitsplatz in der Situation, dass ich dann für mich anfange, das kann ich als Selbstständiger vielleicht ausprobieren. Dann ist es eine Frage der Disziplin und auch der Erfolgserlebnisse, wenn ich feststelle, dass ich so besser arbeiten kann, wenn ich zumindest einen Teil davon beibehalten. Mache ich das als Angestellter, wird mich mein Chef spätestens nach 2 Tagen fragen, warum ich denn die Social-Media-Nachricht nicht mitbekommen habe, warum ich die E-Mail nur noch 2-mal am Tag lese. Habe ich übrigens auch schon mal erlebt, dass ich irgendwann angefangen habe, und das mache ich auch weitgehend heute noch, dass ich E-Mails eigentlich nur noch 2-mal am Tag durchgehe, dass mir dann Kunden aber ganz empört mich dann angerufen haben und gesagt haben, ja, wir haben Ihnen vor 2 Stunden eine Mail geschickt und Sie haben da überhaupt nicht darauf reagiert. So. Und naja, inzwischen wissen diese Kunden das dann, dass das nicht das Medium ist. Ja, also das ist auch ein bisschen schwierig geworden. Jeder hat einen anderen Umgang mit diesen Medien. Du brauchst vielleicht noch einen Direktkanal, wenn was Wichtiges ist. Das war für mich vorher das Telefon. Inzwischen sind es irgendwelche Messenger, die auf dem Telefon laufen, aber das Telefon ist der Direktkanal, aber niemals die E-Mail. Und es handhabt aber jeder anders. Das ist so ein bisschen schwierig dabei. Aber wie gesagt, das kann ich als Selbstständiger handhaben, wie ich das will. Als Angestellter grätscht dir doch irgendwann dein Chef oder deine Chefin dazwischen oder deine Abteilungsleiterin, die dann auch überhaupt kein Verständnis hat, weil du jetzt irgendwie so ein tolles neues Buch gelesen hast. Irgend so ein Psychoquatsch. Ja, also Hauptsache die Arbeit ist fertig. Also, aber vielleicht sind das auch meine veralteten Vorstellungen von Angestelltenwesen. Das mag sicher in manchen Bereichen noch so sein, in anderen Firmen vielleicht besser.
Nein, also ich denke, dass da die Kommunikation der Königsweg ist. Ich denke, wenn man jedem erklärt, so sieht's aus, ich möchte mich gerne 2 Stunden auf etwas wirklich definitiv konzentrieren können, dann glaube ich nicht, dass das Gegenüber da kein Verständnis für hat. Also ich muss ihm natürlich dann erklären, wann ich denn dann diese anderen Dinge tue. Das ist ja klar. Aber es gibt natürlich auch, das wirst du auch kennen, aus irgendwelchen schlechten amerikanischen Spielfilmen, wo dann der Chef, die Chefin in das Großraumbüro kommt und plötzlich alle an zu flattern fangen wie die Hühner. Wahrscheinlich haben die vorher besser gearbeitet, weil sie prima konzentriert dabei waren. Aber es kommt jemand rein und man muss dann so tun, als wäre man wahnsinnig geschäftig.
Das kenne ich nicht nur aus amerikanischen Filmen, das habe ich im Laufe meiner beruflichen Tätigkeit auch durchaus schon selber erlebt.
Genau. Ja, aber ich glaube, wenn man das erklärt, wie das jetzt funktioniert, ist das schon der gangbare Weg. Mir fällt dazu noch ein Beispiel ein, dass ich weiß jetzt nicht, in welchem Großkonzern das war, ob es bei Facebook war oder bei Amazon, ich kann es dir jetzt nicht mehr sagen. Da war es dann so, dass eine neue Frau in der Führungsebene aufgetaucht ist, die hat sich dann die ganzen Publikationen und die ganzen Protokolle von den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen rausgefischt und hat dann gesehen, dass die sich ganz lange, wenn sie im Homeoffice unterwegs waren, dass sie dann sich zu selten eingeloggt haben ins System. Und daraufhin hat sie dann direkt und rigoros das Homeoffice verboten.
Das klingt nach Yahoo. Ich glaube, das war diese Frau bei Yahoo. Die hatten doch, oder haben sie noch, ich weiß es gar nicht mehr genau, die hatten diese, wie hieß sie noch, Marissa Meyer. Die hat doch auch, hat die nicht auch diese, das ist aber schon ewig her, das war vor gut 10 Jahren. Da hat die auch solche verrückten Sachen eingeführt, wie wir entlassen einfach jeden 10. Mitarbeiter oder immer den schlechtesten Mitarbeiter aus einem Team. Was ja Steinzeitmethoden sind, was bei anderen Konzernen auch schon dazu geführt hatte, dass man dann einfach immer einen Trottel eingestellt hat, der dann zum Ende des Jahres gekündigt wurde. Also damit das Restteam einfach in Ruhe weiterarbeiten konnte. Ja, aber die hat meines Wissens nach auch Mitte der 10er Jahre den Job bei Yahoo auch schon wieder hingeschmissen oder ist dort auf jeden Fall nicht länger willkommen gewesen. Kann man nochmal nachschlagen.
Ja, was ja auch einfach bezeichnend ist, dass sie überhaupt nicht hinterfragt hat, was tun die Leute denn in ihrem Homeoffice? Also sie hat ja nicht die Leistung beurteilt, sondern hat beurteilt, ob sie sich ständig eingeloggt haben. Ich meine, da gibt es irgendeinen Rhythmus, dann machst du das einfach. Du hast damit aber noch gar nicht gezeigt, was du wirklich machst. Und laut diesem Buch ist es natürlich auch sogar völlig kontraproduktiv, dich ständig einzuklinken, weil wenn du das nicht tust, bist du wahrscheinlich einfach wirklich mitten tief in der Arbeit.
Das ist gut möglich, ja. Ja, ein Buch lesen und das dann umzusetzen ist ja auch nochmal zweierlei. Hast du noch einen Tipp für uns, wie man dann ins Tun kommt, wie man diese Deep Work-Ideen dann in seinen Alltag auch tatsächlich integriert?
Ja, natürlich hört sich das erst einmal total profan an. Also wenn du dich nicht konzentrieren kannst, dann sorg halt dafür, dass du schaffst. Also ne, das ist dann dich, mal ja. So der ganze Ballast auf den Punkt gebracht, aber so einfach ist es. Man hat zum Beispiel das jetzt nochmal als kleinen Ausflug in die Welt der Psychologie. Das waren jetzt auch deutsche Wissenschaftler, Hoffmann und Baumeister. Die haben nämlich Stichproben gemacht und Befragungen in hochkonzentrierten Momenten. Und in diesen hochkonzentrierten Momenten wurden dann die Versuchspersonen direkt gestört und man hat die gefragt, wie fühlst du dich, was tust du gerade und was wünschst du dir? Und je tiefer die in ihre Arbeit versunken waren, umso mehr fühlten die sich natürlich gestört, umso weniger Wünsche hatten sie und ja, und umso zufriedener waren sie auch. Das heißt, Arbeit in diesem fokussierten Sinne ist wirklich etwas, was total Spaß macht. Und das steht total im Gegensatz zum Beispiel, ich ruhe mich stundenlang auf dem Sofa aus. Mhm. Und die Wünsche, die man dann hatte, wenn man in dieser Arbeit versunken war, die waren völlig einfach. Also man wünschte sich eine andere Raumtemperatur oder was zu essen oder noch einen Kaffee. So, also es war jetzt nicht irgendwie was Großartiges, was die Welt bewegen würde. Und du musst aber auf jeden Fall einüben, dass du über eine längere Zeit in diesem Zustand verbringen kannst. Also ganz wichtig dabei sind natürlich Rituale, weil die einfach die Reibungspunkte beim Übergang zur Tiefe minimieren. Also ne, du hast eine gewisse Routine, du musst nicht mehr in Frage stellen, wann du jetzt dich um etwas kümmerst, sondern es ist ein festgelegter Zeitplan. Dazu gehört dann auch, dass du dein Arbeitsumfeld genauso gestaltest, das heißt Telefon aus, Internet aus, dem Chef Bescheid sagen, dass du erst in 2 Stunden wieder erreichbar bist. So, und das Ganze, wenn du das Ganze dann schaffst, über einen großen, langen Zeitraum, über Tage oder Wochen hinweg immer zu etablieren, dann kriegt es einen Automatismus, bei dem du dann gar nicht mehr überlegst, was du dir denn jetzt sonst noch wünschen könntest. So, und ganz unterstützend fand ich dabei die Kettenmethode. Das heißt, an jedem Tag, an dem das wirklich so funktioniert, machst du dir ein schönes, großes, rotes X auf deinen Kalender. Und dann entsteht eine Kette. So, und also du merkst dieser Knoten im Kopf irgendwie, das ist wahrscheinlich total menschlich, dass man dann diese Kette, wo sie doch so schön ist, einfach auch nicht mehr unterbrechen möchte. Also
dazu kann ich empfehlen, eine kleine App, die ich seit einigen Jahren benutze, die nennt sich Streaks. Ist meines Wissens, soweit ich das in Erinnerung habe, war die immer kostenlos. Gibt es fürs iPhone, ich weiß nicht, ob es sie auch für andere Systeme gibt, also einfach Streaks, S-T-R-E-A-K. KS und die funktioniert genauso, dass du dir einzelne Ziele definierst und die täglich abhaken kannst und dann eben eine möglichst lückenfreie Kette bekommst, wo er dir dann auch mal sagt, deine längste Kette sind jetzt was weiß ich, 52 Tage hintereinander oder so. Als kleines Tool für die etwas Verspielten unter uns. Außerdem hast du dann wieder ein weiteres Tool, mit dem du dich von der Arbeit ablenken kannst.
Wie gesagt, ich habe aus dem Buch durchaus viele hilfreiche Sachen rausgefunden, habe auch ein Neues entdeckt. In diesem Buch gibt es auch eine philosophische Abteilung. Also wer sich mit diesem Thema beschäftigen möchte, hat da, glaube ich, einen wirklich guten Einstieg. Es ist also nicht ganz leicht zu lesen. Es sind viele Beispiele, es sind auch viele ähnliche Dinge dabei, aber es wird sehr umfassend auch informiert. Ich weiß nicht, ob das Buch in dieser kompletten Länge so notwendig gewesen wäre, aber man kann ja auch 1-2 Kapitel einfach mal überschlagen und dann bei der Seite 322 weitermachen.
Okay, soweit das Buch.
Cal Newport, konzentriert arbeiten, Regeln für eine Welt voller Ablenkung.
Bibliografische Angaben, wie immer, dann in unserer Webseite. Ich glaube, das machst du, das alles mal da reinzuschreiben. Es bleibt dann doch wieder an dir hängen. Dafür muss ich den Schnitt machen von dieser Folge. Ja, und werde versuchen, das auch möglichst ablenkungsfrei zu machen. Deshalb würde ich dir überlassen, unsere Social-Media-Arbeit zu erledigen.
Ja, aber auch das geht total ablenkungsfrei. Ich werde dran arbeiten. Und ich mache mir ganz viele X'e in Rot auf meinen Kalender.
Ich werde dafür meine App benutzen und ja, schauen wir mal, wie weit uns das nach vorne bringt, wie weit uns das unsere Hörer nach vorne bringt und hoffentlich zu einem entspannten, etwas ärger- und stressfreieren Arbeiten führt. Denn das ist, glaube ich, einer der wichtigsten Faktoren, um die Zeit bis zur Rente einigermaßen gut durchzuhalten. Ich finde es immer anstrengender. Mit immer mehr Freunden unterhalte ich mich darüber, die im Grunde die Jahre bis zur Rente zählen und gleichzeitig damit ja eine unheimliche Frustration ausdrücken. Und das kann es einfach nicht sein.
Ja, was ja auch schade ist. Ich merke ja schon, dass es auch eher eine Bereicherung ist, etwas lernen zu dürfen. Und ich glaube tatsächlich, wenn man nicht grundsätzlich überfordert ist mit einer Wahnsinnsthematik, wenn dazu auch noch Zeitdruck kommt oder irgendein anderer Druck, dann macht Lernen wirklich Spaß.
Naja, aber du musst dann auch etwas lernen, von dem du noch irgendwo einen Sinn erkennst, ne? Und das muss meistens sehr druckfrei sein. Das sieht dann in der Arbeitsrealität auch immer so aus. Also dieses lebenslange Lernen ist natürlich ein inflationär gebrauchter Begriff, der sicher einen wahren Kern hat, aber wenn er dann zulasten deiner Arbeitskonzentration geht, dann geht das Thema, glaube ich, nach hinten los. Aber dem Lernen generell sollten wir vielleicht auch nochmal eine eigene Folge widmen und da wird das Thema lebenslanges Lernen, Lernen im Alter, wie sich das Lernen im Alter oder im Älterwerden verändert, sicher auch nochmal ein Schwerpunkt sein. Ich glaube, für heute ist genug.
Ja, ich denke auch. Wer sich damit noch mehr auseinandersetzen möchte, da gibt es genug Bücher. Cal Newport ist nur ein Autor von vielen.
Und Deep Work ist wahrscheinlich inzwischen auch ein Oberbegriff geworden, der sich mit diesen Konzentrationsmethoden im Allgemeinen befasst.
Ich denke auch, richtig. Dazu wird es auch Übungspraktika geben, also alles, was man sich da wünscht. Genau.
Uta, ich danke dir für deine Vorbereitung. Du hast uns viel erzählt über dieses Buch und ich habe hier inzwischen auch ein paar interessante Titel. Ich verrate noch nicht was und werde dann vielleicht in der nächsten Folge etwas dazu erzählen. Dann geht es wieder ein bisschen mehr über die Psychologie des Alterns.
Ja, wunderbar, da freue ich mich drauf. Dann werde ich dich mal mehr interviewen als umgekehrt.
Ich freue mich drauf. Bis dahin.
Bis dahin. Tschüss.